Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur Folge 381 des Computer Club 2 Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder zuhören. Wir freuen uns über jeden, der einen Kopfhörer anhat, der einen Ohrhörer hat oder der vor dem Lautsprecher sitzt. Und ich freue mich auch, dass Sie am anderen Ende der Leitung den Wolfgang Rudolf begrüßen können.
Ja, und wir, Wolfgang Rudolf, freuen uns auch, dass alle wieder dabei sind. Hallo zusammen.
Lieber Wolfgang, du kennst 3D-Drucker.
Ja, ich kenne 3D-Drucker.
Die haben wir auch schon mal in der Fernsehsendung gehabt, haben welche gezeigt.
Ja.
Die sind ja auch mittlerweile im Versandhandel für erschwingliche Preise zu haben.
Ja gut, es gibt natürlich große Qualitätsunterschiede und die einen, die kann man mit verschiedenen Materialien bestücken und kann per Software das Material, also die Farbe oder die Substanz ändern. Mittlerweile kann man sogar Kuchen drucken, das gibt es auch als Rohmaterial oder sonst was. Und dann gibt es andere, die haben nur ein einziges Material in der Zuführung und sind vielleicht mechanisch auch noch nicht so stabil. Also es gibt eine sehr große Spanne. Sollte sich das jemand ansehen wollen, weil er plant, was zu kaufen, genau hingucken.
Aber das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei, die machen sich ganz, ganz große Sorgen. Die wittern Gefahren aus den 3D-Druckern. Die haben ja mal gesehen, dass man in USA Teile einer Waffe gedruckt hat. Und die warnen davor, man könnte Waffenteile ausdrucken. Und das ist eine richtig große Gefahrenquelle. Dumm dabei ist nur, dass die Herren, die da so warnend ihren Zeigefinger heben, überhaupt gar keine praktische Erfahrung haben. Dass weder BKA noch Bundespolizei haben 3D-Drucker. Die haben jetzt einen Beschaffungsantrag gestellt, dass sie einen anschaffen können, damit sie praktische Erfahrung sammeln können.
Aha.
Aber es ist eine Gefahr, geht von den Geräten aus, das wissen die jetzt schon ganz, ganz sicher.
Ah ja. Ja klar, gut. Wenn ich Autos sehe und keinen Führerschein habe und dann in ein Auto gefahren bin, weiß ich auch, dass sie gefährlich sind. Das ist nun mal so, das sieht man, das ist doch die Lebenserfahrung. Außerdem, die lieben amerikanischen Freunde, die haben das ja alles vorgemacht, ja. Werden ja so Sachen verboten und die 3D-Modelle und dies und das. Nur die Rettung ist nah. Die Rettung ist nah. Die brauchen sich wahrscheinlich sowas gar nicht mehr anzuschaffen, denn es gibt da eine Lösung, dass man bei 3D-Modellen Fehler einbauen kann. Und zwar Infrastrukts heißt diese Technologie. Die ist von Carl Willis von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh entwickelt worden. Und zwar bringen die beim Ausdruck per Software, per Firmware des Druckers, Informationen hinein, Fehlstellen. Das können theoretisch kleine Luftbläschen sein oder irgendwelche Grenzschichten oder sonst was. So, die sind natürlich nicht sichtbar von außen, sondern die können später mit Terahertzstrahlung. Sie wissen, das sind die Wellenlängen, die auch in diesen sogenannten Nacktscannern zum Einsatz gekommen sind, ausgelesen werden. Das heißt also, wenn so etwas wirklich kommt, dann hat man die Möglichkeit, wenn irgend so ein gedrucktes, von einem 3D-Drucker gedrucktes Teil irgendwo auftaucht, das mit einem entsprechenden Lesegerät, also Scanner, zu durchleuchten. Und dann bekommt man die Informationen, was bitteschön ist denn das für ein Teil? Auf welchem 3D-Modell ist das gedruckt? Wann ist das gedruckt? Von welchem Drucker ist das gedruckt? Was hat der Drucker für eine Seriennummer? Und dann kann man natürlich darüber über den Lieferanten auch den Kunden ermitteln und so weiter. Also wir sind hier wirklich voll auf dem Weg wieder in die totale Überwachung, nur weil irgendwelche Knallschoten da Angst haben, dass man da richtige Waffen damit bauen kann. Die sollen sich mal so eine Waffe selbst drucken und den Lauf selbst drucken und dann damit schießen. Das war der erste und der letzte Schuss in ihrem Leben. Aber man muss ja darüber sprechen, es ist sicherlich so, aber man kann natürlich auch ein Messer damit oder was weiß ich, irgendwelche Spitzen oder sonst was drucken. Nur das kann man auch irgendwo im Laden kaufen und kann jemand anderem damit Schaden zufügen. Auf jeden Fall hat man gefunden, dass man unsichtbar Strukturen in das ausgedruckte Material einbringen kann, die man später drahtlos per Funk quasi wieder auslesen kann, ohne dass aktiv irgendetwas da drin sein muss.
Also ich wüsste ja, wie man ganz einfach umgehen kann. Ich denke sogar daran, was du erzählt hast, mit dem 3D-Drucker könnte man schön Süßigkeiten drucken. Und da können da ruhig Fehlstellen drin sind. Wenn ich die aufgegessen habe, findet man die Fehlstellen nicht mehr.
Ja, aber die sind zerschmolzen. Mit Süßigkeiten bringst du ja in der Regel auch niemand um. Es gibt ja sogar schon Drucker mit
denen. Das kommt auf die Menge an.
Mit denen kannst du Kuchen drucken. Jetzt letztens habe ich gesehen, die belegen damit sogar Pizza. Die drucken einen Pizzaboden und belegen den dann mit unterschiedlichen Pastenkram da. Also Schinkenpaste und Käsepaste und Tomatenpaste. So, und dann wird das Ding aus dem Drucker genommen, in die Mikrowellenherd gelegt und fertig. Oder nee, macht man die im Mikrowellenherd? Ich weiß es nicht. Naja, gut.
Also schöne Sachen stehen uns da bevor.
Ja,
ich glaube, ich muss mir da auch noch so ein 3D-Drucker
kaufen. Man könnte vielleicht sogar sinnvolle Sachen, ich wollte gerade sagen sinnlose, das war ja sinnlos, was ich gesagt habe.
Also ich würde sagen, Schokolade damit machen ist nie sinnlos.
Gut,
das ist immer sinnvoll.
Schokolade nicht, aber man könnte vielleicht sogar irgendwelche Beschreibungen oder so eine Art Barcode oder QR-Code da einbringen, damit ich dann einen Link habe, um eine Bauanleitung, Reparaturanleitung, Bedienungsanleitung zu laden. Wäre ja auch eine interessante Sache.
Ja. Da muss man mal drüber nachdenken. Ja. Ich habe etwas nicht so Lustiges. Die Rache im Netz.
Die Rache im Netz.
Ja, die Universitäten Münster und Hohenheim haben im Rahmen eines Forschungsprojekts eine Umfrage gemacht. Haben an 33 Schulen 5.656 Schüler befragt zum Thema Cybermobbing. Die Ergebnisse sind überhaupt nicht lustig. Ungefähr 30% der Schüler sind von Cybermobbing betroffen. Dabei gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, beleidigende Nachrichten, also einfach eine Schimpfmail schicken, das sind 14,5%. Der Befragten gaben an, solche Mails zu schreiben. Dann gibt es die andere Sache, dass man vertrauliche Informationen weiterleitet, also nicht weitersagen, das sind immerhin noch fast 8%, die das weiterleiten. Nicht so verbreitet ist Gott sei Dank das Hochladen peinlicher Bilder oder Videos auf YouTube. Das sind 1,9%, die das machen. Was mich dabei gewundert hat, ist, dass in dem Falle diese 30% der Betroffenen sowohl Täter als auch Opfer sind.
Mhm.
Ist also nicht so wie beim klassischen Mobbing, Schulmobbing, dass es da irgendwelche Helden gibt oder Gruppen sind, die die anderen niedermachen oder mobben, sondern da ist es wirklich so, das sind, wie soll man sagen, Einzeltäter. Die rächen sich zum Beispiel. Die bekommen von irgendjemand eine böse Mail oder ein Foto wurde hochgeladen und die schießen dann mit den gleichen Waffen zurück. Deswegen ist der Anteil der nackten Opfer relativ gering. Der Großteil, also von den Betroffenen der Großteil, also über 60%, sind sowohl Täter als auch Opfer. Dann gibt es noch was, je nach Schulform ist Mobbing verbreiteter. Interessanterweise die Hauptschulen mit fast 20% der Täter-Opfer-Anteil, bei Realschulen sind es 11,3%, bei Gymnasien 8,4%. Und es kommt bei Cybermobbing noch etwas hinzu, dass der Anteil der Teilnehmenden, sei es nun Täter oder Opfer, mit den Klassenstufen deutlich steigt. In der 7. Klasse sind es 8% ungefähr, in der 10. Klasse, der 10. Jahrgangsstufe sind es dann schon 14%. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Medienkompetenz wächst, dass der Umgang mit dem Internet alltäglicher wird, dass man die ganzen Tricks kennt, dass man die Twitter-Seiten, die Facebook-Seiten und alles kennt, die E-Mail-Adressen richtig zu nutzen weiß oder E-Mail-Verteiler hat, um andere zu diskriminieren.
Mhm.
Also es ist leider ein sehr verbreitetes Unwesen an Schulen und das Schlimme dabei ist, man kann fast ja nichts dran machen, weil es ja wirklich Einzeltäter sind, die können das von zu Hause machen. Und da es auch immer die meisten Täter Opfer sind, beides sind, werden sie sich auch nicht stellen und können auch nicht loslaufen zu ihren Eltern und sagen, hier, helft mir mal bitte, oder zu ihren Lehrern gehen, helft mir mal bitte. Wobei man bei den Lehrern nicht weiß, wie groß die Medienkompetenz bei denen ist. Ja. Das ist auch bei den Eltern so, ne? Wenn die Kinder langsam erwachsen werden, haben die sicherlich mittlerweile mehr Erfahrung im Internet gesammelt, als die Eltern das gesammelt haben. Jedenfalls in ihrer Jugendzeit gab es das eben noch nicht. Und die sind noch nie in die Situation selber gekommen, die Eltern vom Cybermobbing betroffen worden zu sein. Das ist eben bei den Jugendlichen dann verbreiteter. Im Moment versucht man jetzt einfach, diese Studie weiter zu etablieren, auf ein langfristiges Projekt zu setzen und hofft, dass man da mit Grundlagenforschung Verfahren entwickeln kann oder Hilfen für die Schüler entwickeln kann, damit dieses Phänomen etwas eingedämmt werden kann. Denn ich stelle mir es für diese Kinder sehr, sehr schlimm vor, wenn sie im jungen, jugendlichen Alter dann ja Schimpftiraden oder wenn wirklich mal peinliche Fotos hochgeladen sind. Es kann ja schon mal sein, dass man auf einer Party sich nicht so benommen hat, wie man das in der Öffentlichkeit haben will, und dann plötzlich ist das Foto dann auf YouTube, auf Flickr oder auf Facebook gelandet. Hm. Und vielleicht gibt es da mal Hoffnung dafür oder vielleicht gibt es mal Hilfen dafür. Im Moment sieht es leider da nicht so schön aus. Wie gesagt, ist kein sehr schönes Thema. Wir haben vielleicht Glück, dass wir nicht mehr davon betroffen sind.
Ja, mir ist das sowieso
wurscht. Es ist sehr schwer, sich mit Beschimpfungen aus dem Nichts auseinanderzusetzen.
Ja, mir ist das wurscht. Ich werde jeden Tag beschimpft. Aber die meisten lassen ja schon mit den ersten Worten erkennen, welch Geisteskind sie sind. Das juckt mich also nun absolut nicht mehr.
Wenn du damit persönlich umgehen kannst, du bist jetzt im gesetzteren Alter, du hast das im Laufe deines Lebens gelernt, aber wenn du jetzt gerade mal in der 7. oder 8. Klasse bist,
das ist klar, das ist,
und hast noch nicht diese ausgeprägte Persönlichkeit, dann ist das furchtbar.
Aber vielleicht gibt es eine Lösung. Der noch Parteichef der SPD kann ja vielleicht auch dafür ein Gesetz fordern, denn so wie ich das in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gelesen habe, das heißt im Internet bei der Zeitung, will er von der Bundesregierung fordern, dass alle Telekommunikationsunternehmen, die auf deutschem Boden Daten verarbeiten, gesetzlich zu verpflichten sind, diese Daten zu verschlüsseln. Und dann sagt er weiter, das würde das flächendeckende Ausspionieren der deutschen Wirtschaft und unserer Bürger viel, viel schwerer machen. Wir müssen Datensicherheit zum deutschen Exportschlager machen. Das hat der liebe Sigmar gesagt. Wovon hat er noch keine Ahnung? Wenn also ein Provider verpflichtet wird, weil es hier auch um die Bürger geht, die E-Mails zum Beispiel zu verschlüsseln, wenn wir keine End-zu-End-Verschlüsselung haben, also wirklich vom, ich sag mal, Bürger von seinem Rechner aus sofort verschlüsselt und bis zu dem Empfänger, dann ist das doch alles Quark, dann ist das doch alles Käse. Ich weiß nicht, was dieser Unsinn wieder soll. Man kann vielleicht auch mal über ernsthafte, sinnvolle Dinge sprechen und nicht einfach so Sommerloch-Themen da in die Gegend schmeißen. Das ist nur Populismus, finde ich also fürchterlich. Aber naja, er hat es gesagt und dagegen kann man nun nicht so sehr viel anderes sagen als... ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass in den USA die Regierungsstellen an die Provider herangehen und wollen General Keys für die SSL-Verschlüsselung haben. Die fordern das von den kleinen Providern. In dem Fall soll wohl Google gesagt haben, nee, Kinder, von uns kriegt ihr das nicht. Vielleicht, weil sie zu viel Hauer gekriegt haben für die letzte Geschichte mit der NSA. Aber das muss man sich mal überlegen. Damit wäre der gesamte Verkehr, der sich über SSL, also über scheinbar geschützte Verbindungen abspielt, direkt und live mitlesbar. Und das wurde bestätigt von verschiedenen Leuten, unter anderem von einem Mitarbeiter, der in einem Unternehmen, bei einem Provider, damit beauftragt war, diese Sachen der, in Anführungszeichen, Regierungsstellen, diese Anforderungen zu beantworten. Und die meisten haben natürlich diese Schlüssel herausgegeben, sodass also SSL auch nur noch eine Lachnummer ist. Zumindest in den USA und ja, alles, was von uns aus darüber läuft, auch.
Ich meine, das hat Auswirkungen auf das ganze E-Business-Geschäft. Denn die Anbieter, die großen E-Tailer, also die großen Anbieter, sagen ja, ihr könnt uns unsere, eure Zahlungsinformationen geben, denn wir, die Übertragung ist SSL verschlüsselt. Ja. Das ist dann natürlich in dem Moment ad absurdum geführt. Man weiß ja nicht, wo der Schlüssel denn wirklich landet. Man weiß ja auch, dass Informationen, die an sich nur Staaten aber was angehen, dann plötzlich auch in der Öffentlichkeit landen.
In der Liste sind auch amerikanische Banken genannt, ja?
Das hieß dann auch, dass das Online-Banking ganz neu überdacht werden muss.
Nein, das wird ja von den Guten, das wird ja von denen, die die Gesetze machen, überwacht. Da brauchen wir bestimmt keine Angst zu haben.
Ja, okay.
Gut.
Du hast doch ein Smartphone oder mehrere.
Ja.
Haben alle von denen USB-Host-Funktionen?
Nee, nur ausnahmsweise.
Ja, einige haben es, manche nicht. Wenn du jetzt aber von deinem Smartphone aus die Daten aktiv auf ein externes Speichermedium bringen willst,
dann mache ich das per WLAN,
geht das denn
oder
ja
per
nicht so einfach? Ja, wenn du das denn hast, per Bluetooth, musst du einen Bluetooth-Empfänger haben, per WLAN hast du eine WLAN-Festplatte, dann geht's. Jetzt kommt die Firma ScanDisk an und sagt, okay, wir haben eine wunderbare Lösung, hier hast du deinen USB-Stick, der hat direkt WLAN drin. Mit dem kannst du entweder eine direkte Verbindung aufbauen, eine Point-to-Point-Verbindung, oder der hängt sich in dein Hausnetz rein. Dann ist er eben genau wie eine WLAN-Festplatte und du kannst von all deinen Geräten deine Daten darauf speichern. Eine ganz nette Idee.
Aber habe ich doch seit 10
ist nicht
Jahren
ganz billig.
USB-Sticks als WLAN. Stöhn.
Mit fest eingebautem WLAN.
Oh, ja, als die Geräte aus meinem Club-Computer noch keinen WLAN hatten, hatte ich so einen USB-Stick, da war WLAN drin.
Nein, das war der nein, du hast, das ist ja ein Speicherstock, ne? Die gibt's bis 16, im Moment mit 16 Gig und 32 Gig. 32 Gig kostet knapp 60 Euro. Und den kannst du einfach dann mit deinem Smartphone, Tablet oder was immer du hast befeuern.
Aha, das heißt also, mein kluges mobiles Telefon erkennt das Ding als Speicher und intern in diesem Stick, da werkelt irgend so ein WLAN-Olmo drin,
WLAN.
Der dann die Verbindung aufbaut, obwohl mein Telefon zu blöd dafür ist.
Ja, genau das.
Und dann sag das doch.
Ist doch cool gemacht. Habe ich ja versucht zu sagen. Aber du hast dich ja bemüht, das misszuverstehen. Oder ich habe es schlecht erklärt, das kann auch sein.
Oder beides.
Oder beides. Kennst du die Firma Sun noch?
Ja.
Sun Microsystems.
Ja.
Das war mal in grauer Vergangenheit. 2009 oder 2010 wurde sie von Oracle aufgekauft.
Ja.
Oder Oracle. Und jetzt werden so ganz langsam die letzten Sachen, die bei Sun entwickelt wurden, eingestellt. Denn die Sun-Virtualisierungstechnik wird von Oracle nicht mehr weiter unterstützt. Es wird zwar noch ein bisschen Support geleistet, aber in Zukunft will man sich eben auf die eigenen Produkte, also VirtualBox und Secure Global Desktop konzentrieren und die Sun-Ray-Software oder die Virtual Desktop Infrastructure oder Virtual Desktop Client Software oder auch die Sun-Ray-Hardware, also diesen halbintelligenten Rechner, der wird in Zukunft nicht mehr unterstützt, den wird es nicht mehr geben. Man konzentriert sich auf die eigenen Produkte.
Mhm.
Wobei VirtualBox ist ja auch nicht von Oracle, ist ja von Innotek in Deutschland entwickelt worden und auch ist mittlerweile als freie Software auch über Oracle zu beziehen.
Mhm.
Übrigens eine gute Lösung.
Ja.
Ich nehme die sehr gerne. Wir haben die auch in der Fernsehsendung ein paar Mal schon dabei gehabt, wenn wir Software kriegen, die better ist oder pre-better, wie jetzt das Windows 8.1 haben wir ja im Fernsehen gezeigt oder zeigen wir im Fernsehen. Da ist dann eine VirtualBox drunter. Auf dem läuft das denn einfach.
Mhm.
Nutze ich sehr, sehr gerne für sowas. Gut, aber die Sun-Technik, die stirbt so langsam. Der Java, okay, Java ist immer ein Problem. Ich weiß noch, als ich damals den James Gosling kennenlernte, den Erfinder von Java, da sagte der mal, na, Java hat keine Sicherheitslücken. Ein Produkt mit Sicherheitslücken hat einen Designfehler. Zum Beispiel Microsoft hätten das. Aber leider hatte James nicht recht. Java hat Sicherheitslücken und durch diese Versionsvielfalt, die wir haben, tauchen immer wieder neue Sicherheitslücken auf, die dann teilweise ziemlich schnell auch von Oracle gestopft werden, aber dann tauchen auch schon wieder neue auf. So hat man jetzt, Forscher haben jetzt in dieser Version Java 7 Update 25 mal wieder eine Möglichkeit entdeckt, dass Schadcode aus dieser Java Sandbox, also aus dieser geschlossenen Umgebung, in der Java eigentlich laufen soll, raus kann und kann denn auf Systemressourcen des Mutterrechners zugreifen. Man vermutet, dass das die Lücke mal wieder im Typensystem ist, also mit der Datentypendefinition, was nicht stimmt. Und das Ganze nennt sich dann auch eine Type Confusion Attack.
Ah, ja.
Also auch ja, auch das, was meintlich sicher war mal, ist unsicher. Und gerade bei Java ist es ja fast unmöglich, da immer up to date zu sein, weil die einzelnen Versionen, Java-Versionen, sind auch so unterschiedlich, dass dann zum Beispiel eine Applikation auf der Version 24 läuft, auf der Version 25 läuft sie plötzlich nicht mehr. Dann muss man das wieder deinstallieren, versuchen, eine alte Version zu kriegen und fängt sich damit seine Sicherheitslücke wieder
Wofür
ein.
Wofür brauchst du Java?
Wir haben teilweise Applikationen, die nur auf Java laufen.
Also ich habe...
Die sollen plattformneutral sein.
Ich komme komplett
sein.
Ohne aus. Ich habe es gar nicht installiert. Da ist kein Stück rein im Browser und gar nichts, sondern ich brauche es nicht.
Ja gut, wir haben Überwachungstools, die sind in Java geschrieben. Und wenn wir kein Java installiert haben, können wir die nicht nutzen. Können wir unsere Arbeit nicht machen. Mhm.
Nee, also so einen unsicheren Quark will ich nur wirklich nicht haben. Naja, ganz egal. Wann besuchst du wieder mal San Francisco?
Weiß ich nicht.
Warst du 68
bei
da?
Bei dem touristischen Klima, das da im Moment herrscht, habe ich den Besuch, den sich für dieses Jahr geplant war, erstmal abgesagt.
Ich habe auch keine Lust mehr, darüber zu fliegen. Das allein die Einreisebedingungen, das mag ich also alles nicht mehr, das ist vorbei. Da kriegt mir auch keiner mehr hin. Gut, aber es gibt eine Geschichte, die ich sehr positiv finde, und zwar in San Francisco soll bis zum nächsten Jahr von Google ein kostenloses WLAN installiert werden, und zwar hauptsächlich in Parks, in Gärten, an öffentlichen Plätzen, also überall im Freien. Da hat Google 600.000 US-Dollar bereitgestellt dafür. Es sollen 31 Hotspots aufgebaut werden, oder an 31 Plätzen sollen Hotspots aufgebaut werden. Und die 600.000 US-Dollar sollen reichen für den Aufbau und für den Betrieb für die ersten beiden Jahre. Ich finde, das ist eine großartige Sache. Ich meine, gut, Google tut so etwas, muss es auch tun, um den eigenen Namen da doch, naja, so ein bisschen aus der Kritik zu bringen. Und 600.000 US-Dollar sind für ein solches Unternehmen ein Klacks. Aber dennoch, man muss wirklich sagen, das ist doch zu beachten, dass hier so etwas gemacht wird. Es wäre schön, wenn so etwas weiterginge. Es wäre noch viel schöner, wenn es auch so etwas in Deutschland gäbe. Denn Kommunikation, technische Kommunikation, müsste eigentlich zu den Grundrechten gehören. Und die müsste kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Nicht nur an manchen Ecken oder sowas. Aber im Moment sieht es bei uns nicht so danach aus, als könnten wir darauf hoffen, dass irgendwann mal in Deutschland auch jeder an jeder Ecke kostenlos ins Internet kann.
Man müsste auch noch ein bisschen die Gesetze ändern.
Jo, Gesetze ändern, ja.
Wenn der Provider für den Inhalt verantwortlich ist, den irgendein Besucher sich darunter lädt, wer möchte denn hier einen offenen Hotspot betreiben?
Ja.
Dann kommt einer an dem Hotspot vorbei, lädt sich illegale Software runter oder illegale Filme runter und der Betreiber des Hotspots ist verantwortlich.
Naja, es ist alles ziemlich schief gelaufen, aber was soll's. Ich bekomme in der letzten Zeit wieder E-Mails, dass da irgendwelche Leute sagen, wir boykottieren die Zahlung des Rundfunkbeitrags wieder aktiv. Und zwar gibt es eine Gruppe, die nennt sich Remote Control. Die sagen, wir zahlen jetzt nicht. Und wenn wir ein halbes Jahr nicht gezahlt haben, die Gruppe besteht im Moment aus etwa 200 Leuten, also ist noch nicht so riesig, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. So, und diese Ordnungswidrigkeit, gegen die kann man sich dann juristisch wehren. In der Hauptsache sind es wohl Leute, Künstler und ähnliche, die sagen, wir gehen jetzt mal diesen anderen Weg, das andere da mit Bundesverfassungsgericht und alles, was da so ist, da tut sich im Moment nichts. Einige erzählen sogar, das liegt daran, dass noch keine Bundestagswahlen waren, vermag ich so nicht direkt nachzuvollziehen. Aber sie sprechen von einer Ex-Getz. Und wenn sehr viele Haushalte sagen würden, okay, wir zahlen auch nicht, und die After-Getz müsste dann tatsächlich die ganzen säumigen Zahler zur Raison bringen, dann würde man schnell an die Kapazitäten arbeitsmäßig kommen und dann würde die Sache vielleicht sogar daran scheitern. So die Idee, die dahinter steht. Ob es so wird, ist die andere Frage. Auf jeden Fall ist mir bisher noch kein Fall bekannt geworden, dass irgendjemand, der gesagt hat, ich zahle nicht oder ich zahle nur unter Vorbehalt, von denen in irgendeiner Art rechtlich in Anspruch genommen würde. Sie halten sich sehr ruhig und sehr bedeckt.
Ich zahle ja auch nur unter Vorbehalt. So,
klar, selbstverständlich. Irgendwann gibt's ein Gerichtsurteil, aber stell dir mal vor, das Gericht wird sagen, nee, Kinders, das ist so der Struktur nach eine Steuer und die Länder können keine bundesweite Steuer erheben und das ist nicht rechtens. Und stell dir mal vor, alle, die unter Vorbehalt gezahlt haben, würden dann ihr Geld zurückfordern. Mein Gott, dann wäre die After-Getz am Ende, wollte ich sagen. Und was geschieht denn dann? Naja, gut.
Keine Vorstellung, was dann passiert.
Ob die Gerichte sich das trauen, die sind zwar unabhängig und ehrlich und was weiß ich nicht alles, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass man sagt, dies oder jenes Urteil, obwohl es vielleicht richtiger wäre, können wir überhaupt nicht sprechen. Ist nur eine Spinnerei von mir. Ich unterstelle dem Gericht also nichts, aber den Eindruck habe ich. Und das ist nicht verboten.
Die können auch nur vor Gericht wollen, ja kein Recht, sondern nur ein Urteil.
Genau.
Die Herren, die da sitzen, die Damen, die tun sicherlich ihr Bestes, den gesetzlichen Rahmen zu erfüllen, der denen gesetzt
wurde. Den Eindruck habe ich, ganz ehrlich, ja. Besser als die Politiker.
Kennst du dich noch da sage ich jetzt nichts zu. Ich will hier keinen langen Schimpftiraden loslassen. Kennst du noch André J. Meisner?
Ja.
Erinnerst du dich, wir hatten den zu Gast von Adobe. Der hat uns, das war im September, Oktober 2012 war er bei uns zu Gast und hat uns damals PhoneGap gezeigt, diese Möglichkeit, wenn man diese Hybrid-Apps hat, die verschiedene Plattformen direkt automatisch erzeugen zu lassen. Jetzt gibt es eine neue Version davon von PhoneGap, es gibt die Version 3.0. Da sind nicht nur die neueren Betriebssysteme drin, sondern das Framework ist so gebaut, dass die Apps auch kleiner werden. Denn viele Sachen, die bei der ersten App schon direkt mit drin waren, zum Beispiel Zugriff auf der Kamera oder Zugriff auf GPS, die werden jetzt einfach als Plugin dazugeladen, wenn man sie braucht. Damit hat man eben kleinere Apps. Und unterstützt wird dann eben iOS 6 sowieso, Windows Phone 8 wird jetzt unterstützt, BlackBerry 10, das ja noch neu ist. Die neuen Betriebssysteme, die jetzt gerade auf den Markt kommen, Apple iOS 7, Firefox OS und Ubuntu
ist auch schön.
Ist in Arbeit und soll auch Ubuntu Linux soll auch in Kürze veröffentlicht werden. Genauer Zeitrahmen oder genauer Veröffentlichungstermin ist davon noch nicht bekannt.
Schön.
Wollen wir schauen, wenn das Zeug rauskommt. Vielleicht fragen wir den André J. Meister nochmal, ob uns nochmal
eventuell nochmal einen Blick drauf werfen. Wir sollten auch einen Blick auf den Shop werfen für alle, die nicht wissen, dass sowas gibt, über unsere Heimseite www.cc2.de in Buchstaben geschrieben, kommt man dahin. Bedanken uns bei allen Spendern, wünschen eine schöne, nicht zu heiße Woche und bis zum nächsten Wochenende. Am Montagabend nächste Woche geht's dann wieder mit der neuen Folge weiter. Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.